Das Oberthema der Bundeskonferenz, unserer Pastorenkonferenz in diesem Jahr für meine vergangene Predigt übernommen und auch für die heutige. Kann sich jemand erinnern, wie der Titel der Bundeskonferenz gelautet hat? Ich weiß, ihr wart alle nicht da, aber vielleicht weiß es ja trotzdem noch jemand.
Gottes Kraft und mein Einsatz. Ja, mein
genau, Gottes Kraft und mein Bestes.
Ja, mein
super.
Bestes.
Genau, Gottes Kraft und mein Bestes, und wir haben uns das vergangene Mal mit Gottes Kraft beschäftigt, und zwar mit der Frage danach, wo wir Gottes Kraft überall begegnen. Wir haben festgestellt, dass Gottes Kraft in der Schöpfung, nicht nur in dem Schöpfungsakt sichtbar wird, sondern auch in dem Erhalten der Schöpfung, dass überhaupt alles noch zusammengehalten wird und existiert, weil sie durch Gottes Kraft zusammengehalten wird. Wir können ja manche der Abläufe erkennen und nachvollziehen mit unseren tollen Entdeckungen und Wissenschaften. Gott hat uns einen Verstand gegeben und uns auch durchaus dazu aufgefordert, ihn zu benutzen. Aber wir können nicht erklären, warum diese Dinge so funktionieren. Wir stellen nur fest, dass sie so funktionieren. Vielen Dank. Sie werden zusammengehalten, sagt uns Gottes Wort an dieser Stelle, durch seine Kraft, durch Gottes Kraft. Wir haben festgestellt, dass Gottes Kraft da ist zur Wiederherstellung. Ganz zuvorderst natürlich an erster Stelle die Wiederherstellung unserer Beziehung mit unserem Gott, von dem wir uns ja gelöst haben, indem wir dachten, wir können das alles auch ohne ihn. Aber auch darüber hinaus, Wiederherstellung in unserer Schöpfung, und das betrifft auch unseren Körper, das betrifft unsere Seele, wo Gottes Wiederherstellungskraft zum Wirken kommt, und auch Gottes Kraft in übernatürlicher Art und Weise, übernatürlich natürlich aus menschlicher Perspektive betrachtet. Haben wir schon mal versucht, ein anderes Wort dafür zu finden, ob transnatürlich besser ist oder so. Oder eigentlich ist ja das, was Gott alles gemacht hat, natürlich. Für Gott ist es natürlich, für uns ist es nicht natürlich, weil wir diese Dinge nicht so ohne weiteres können. Gottes Kraft zeigt sich also tatsächlich auch in Zeichen und Wundern von Heilung oder von Überwindung natürlicher, physischer, chemikalischer oder sonstiger Gesetze. Ich möchte noch einmal an Gottes Kraft anknüpfen, bevor ich dann in weiteren Predigten zu der Frage komme, wie sieht das denn nachher mit meinem Besten aus? Gottes Kraft heißt ja nicht umsonst Gottes Kraft. Ich bin da nochmal so dran hängen geblieben beim Nachdenken darüber. Wir hätten das ja immer mal ganz gerne, dass ich setze andersrum an. Gott stellt uns ja in gewisser Weise seine Kraft zur Verfügung. Ja, wir haben die Verheißung als Christen, dass er durch den Heiligen Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, als Gott in unserem Leben wohnt und auch seine Kraft in unser Leben hineinlegt. Und das erweckt manchmal den Eindruck, als stünde uns Gottes Kraft so einfach zur Verfügung. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt an der Stelle festzustellen, Gottes Kraft steht uns nicht nach unserem Belieben zur Verfügung, auch nicht, wenn er sie in uns hineinlegt. Denn Gottes Kraft wird in dem Augenblick, wo er sie mir gibt, nicht zu meiner Kraft, sondern es bleibt Gottes Kraft. Und Autorität über eine Kraft hat nur derjenige, dem sie gehört. Richtig? Es bleibt Gottes Kraft, auch wenn er sie in unser Leben hineinlegt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir nicht einfach nach Belieben irgendwie jetzt drauf losarbeiten können und denken, naja, Gottes Kraft steht mir ja zur Verfügung, also ist mir alles möglich. Die Bibel wird da wesentlich konkreter, indem sie formuliert, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und der glaubt, ist derjenige, der sein Vertrauen und sein Leben in Gottes Hand legt und ihm nachfolgt und sich darum bemüht, nach dessen Willen, dem er folgt, zu handeln. Und deshalb bleibt es in allen Bereichen und zu jeder Zeit immer Gottes Kraft. Und Gottes Kraft führt nur aus, was Gott will. In dem Augenblick, wo sich mein Wille oder wo ich meinen Willen in Deckung bringe mit Gottes Willen, in dem Augenblick könnte ich auch sagen, Gottes Kraft tut meinen Willen. Aber nicht, weil es mein Wille ist, sondern weil es Gottes Willen entspricht. Gott allein verfügt über seine Kraft, auch in dem Augenblick, wo er sie in unser Leben hineingibt. Alles schön und gut, aber Kraft macht nur Sinn, wo sie zum Einsatz kommt. Was nützt mir ein Auto mit 300 PS, wenn kein Benzin im Tank ist und ich nicht fahre? Sieht schön aus. Kann ich sagen, ich habe ein tolles, schnelles Auto mit richtig Power da drin. Ja, das ist schön für dich. Aber was nützt es? Also Kraft muss in irgendeiner Form zum Einsatz kommen, damit jemand davon profitiert und damit sie das tut, wozu sie da ist. Ich bin auf den Gedanken gekommen, vielleicht schließt sich das auch ein Stück nochmal an diesen Gedanken von Schöpferkraft, Wiederherstellungskraft und übernatürliche Kraft, dass Gottes Kraft auf unterschiedliche Arten und Weisen im Einsatz ist. Und zwar haben wir einmal Gottes Kraft, die unabhängig von Menschen im Einsatz ist. Völlig unabhängig davon, was irgendein Mensch auf dieser Erde tut oder lässt. Schöpferkraft. Gott kreiert Dinge, lässt Dinge entstehen und da redet ihm keiner rein. Das macht er einfach so, wie er es sich überlegt und geplant hat, wie er es sich ausdenkt. Diese Kraft zeigt sich auch in unserer Schöpfung an manchen Stellen wieder. Wir nehmen ja Schöpfungskraft so in dem Sinne meistens nicht so wahr. Schöpfung ist irgendwann mal gewesen, so ganz am Anfang der Bibel, ganz weit vorne. Das ist ja schon wahnsinnig lange her, aber Schöpfungskraft findet ja beständig statt. Darin, dass Lebewesen, Pflanzen, Menschen neu wachsen und neu entstehen. Und das ist ganz einfach Schöpferkraft, die Gott regelmäßig, tagtäglich, immer wieder nach seinem Belieben und Gutdünken ausübt. Ich habe nochmal gedacht, vielleicht ist ein ganz besonderes Element da drin, nochmal ganz in der Unabhängigkeit von Menschen auch, Naturgewalten zum Beispiel, die wir sehen, die stattfinden, die wir vielleicht auch wieder erklären können, aber die zu Gottes Zeitpunkten und nach Gottes Willen geschehen. Dazu gehört für mich auch Gottes Gericht. Denn Gott ist nicht nur ein liebevoller und barmherziger Gott, obwohl er das immer und zu aller Zeit ist, er ist gleichzeitig auch ein gerechter Gott. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass Fehlverhalten Konsequenzen hat. Gottes Gericht ist nicht abhängig. Nein, auf Gottes Gericht hat der Mensch keinen Einfluss, so will ich es mal sagen. Ja, das wäre, Gott lässt sich nicht bestechen. Ich kann nicht sagen, ja, aber ich verhandle jetzt noch mal eine Runde oder so. Gott trifft seine Entscheidung über dein Leben, wie du es geführt hast und richtet es nach seinem Maßstab, nach seiner Gerechtigkeit. Gottes Gericht ist einzig und allein abhängig von Gottes Gerechtigkeit. Da wird Gottes Kraft sichtbar. Gottes Kraft wird auch sichtbar, ich habe das mal genannt, in Plänen und Zeitpunkten. Es gibt einige Ereignisse und Dinge, die Gott geplant hat und auf den Weg bringt, völlig unabhängig davon, was Menschen wollen, machen oder tun. Zum Beispiel der Erlösungsplan, die Menschheit mit sich selbst zu versöhnen, dadurch, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, als Mensch auf die Erde schickt, einen Leidensweg durchleben lässt an unserer Stelle und am Ende in den Tod schickt, damit wir nicht mehr sterben brauchen. Das hat Gott einfach so festgelegt. Und das hat er durchgezogen, von A bis Z, zu seinem Zeitpunkt. Ist ganz interessant, Ich meine, im Lukas-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte steht das, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Welche Zeit? Was war da erfüllt? Das Einzige, was erfüllt war, war, dass Gott seinen Plan gemacht hat und der Zeitpunkt gekommen war. Und Gott wirkt hier in seiner Kraft unabhängig davon, was Menschen tun. Diesen Plan hat kein Mensch irgendwie ausgedacht, mitgeplant, mitgebaut oder gestartet. Dann kommt Gottes Kraft zum Einsatz. Ich habe das mal überschrieben, nicht mit unabhängig, das war das Erste, sondern passiv. Gott setzt seine Kraft im Einverständnis mit oder auf Bitten von Menschen hin ein. Komplizierter Satz, soll ich den nochmal sagen? Gott setzt seine Kraft im Einverständnis, ich teile das in zwei Sätze auf. Gott setzt seine Kraft im Einverständnis mit Menschen ein und Gott setzt seine Kraft auf Bitten von Menschen hin ein. Unabhängig war, dass Gott seinen Plan zur Erlösung der Menschheit gemacht hat und Jesus Christus gesandt hat, damit er anstelle der Menschen am Kreuz stirbt, zur Vergebung ihrer Schuld. Kraft Gottes wird aber in deinem Leben erst praktisch, wenn du die Entscheidung triffst, ihn in dein Leben hineinzulassen und ihm zu glauben und zu vertrauen. Also mit deinem Einverständnis wird hier die Kraft Gottes wirksam, dir Leben zu schenken. Heilung. Ich nehme jetzt einfach mal den Bereich von körperlicher Heilung, physischer Heilung. Finden wir, wenn wir durch die Evangelien gehen, in zweierlei Hinsicht. Und zwar in der einen Hinsicht, dass Jesus es Menschen von sich aus anbietet. Und in der Hinsicht, dass Menschen zu ihm kommen und ihm um Heilung bitten. In beiden Fällen mit Einverständnis oder auf Bitten von Menschen hin. Interessant ist, dass nicht einfach alle gesund geworden sind, die irgendwie in die Nähe von Jesus gekommen sind und mal daneben gestanden haben. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Teich von Bethesda, wo viele, viele Kranke waren, die darauf gewartet haben, dass sich dieses Wasser da in dem Teich bewegt und wer als erstes reinkommt, wurde gesund. Das ist auch eine verrückte Geschichte, oder? Ich glaube, dass das wirklich so war. Dass Gott irgendwie in diesen Teich auch seine Kraft hineingelegt hat. Also ich keine Ahnung, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall waren da definitiv viele Kranke, die darauf gewartet haben, dass das passiert. Und es wird uns nur von einem einzigen Mann berichtet, der geheilt wird. Ohne Wasser. Durch Jesus, von Jesus geheilt wird, als er da vorbeikommt. Was ist mit dem Rest? Ich vermute mal, keiner von denen hat Jesus gebeten. Ist meine Theorie. Ja? Also passiv im Sinne von, der Mensch kann die Kraft nicht einsetzen. Ich mache jetzt mal Heilung für mich. Aber ich kann entweder darauf warten, dass Gott mich anspricht und sagt, ich möchte dir etwas Gutes tun. Möchtest du das? Was willst du von mir? Hat Jesus ja auch mal gemacht, ne? Ist auch schon ziemlich verrückt. Ein Kranker kommt und Jesus sagt, was möchtest du? Möchtest du wirklich gesund werden? Ha, das ist Uschis Geschichte. Entschuldigung, Insider. Jesus bietet Heilung an, wir können ihn darum bitten. Befreiung genauso, und zwar in dem Fall mal physische Befreiung, habe ich als Beispiel entdeckt. Gottes Kraft auf Bitten von Menschen hin findet statt, als Paulus und Silas im Gefängnis waren. Sie selber irgendwo da im Verlies sitzen und Gott mit ihrem Lob ehren und die Gemeinde zu Hause für sie betet. Aber keiner von denen hat es selber geschafft, ein Erdbeben hinzukriegen. Oder? Also so im Sinne von, im Namen Jesu gebiete ich jetzt ein Erdbeben, damit die Türen aufspringen. Sondern die haben einfach nur Gott geehrt, sie haben Gott um Hilfe gebeten und Gott hat auf Bitten hin, aber die Menschen passiv daneben, wenn man so will, also nicht aktiv in dem eigentlichen Geschehen verwickelt. Gott hat seine Kraft wirken lassen, um Hilfe zu schicken und Paulus und Silas zu befreien. Schutz und Versorgung ist mir noch eingefallen in dem Zusammenhang. Gott sorgt für uns und Gott beschützt uns häufig genug in besonderen oder schwierigen Situationen. So die Zeit des Eisernen Vorhangs gab es ja eine Reihe von Christen, die irgendwie in die Ostblockstaaten gegangen sind, um zu versuchen, Evangelium dorthin zu bringen. Und es gibt nicht wenige Geschichten davon, wie Menschen versucht haben, Bibeln dort rüber zu schmuggeln. Und eine Menge von den Geschichten, wie Gott da einfach Schutz geschenkt hat, dass die Beamten die Bibel nicht entdeckt haben oder irgendwie ihnen die Augen verschlossen waren, wie auch immer, wo Gottes Kraft auf eine besondere Art und Weise sichtbar geworden ist, die nicht von den Menschen selber ausgedacht wurde, sondern die einfach nur um Hilfe und Schutz gebeten haben. Ja? Der Unterschied wird gleich noch ein bisschen deutlicher, wenn wir zu der nächsten Etappe kommen, wie Gottes Kraft zum Einsatz kommt, nämlich, bleibt ja nur noch eins übrig, aktiv. Mit anderen Worten, Gott setzt seine Kraft durch Menschen ein. So, und da kommen wir nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt gleich zurück. Es bleibt Gottes Kraft. Es wird nicht plötzlich zu unserer Kraft, die wir irgendwie nach Belieben in dem Sinne einsetzen können, sondern es bleibt Gottes Kraft und wir sind in dem Einsatz von Gottes Kraft, die er uns gegeben hat, weiter in der Abhängigkeit von Gott und seinem Willen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element an der Stelle. Denn in dem Augenblick, wo wir auf die Idee kommen, wir könnten jetzt über Gottes Kraft nach Belieben verfügen, haben wir zwei Probleme. Erstens, wir machen uns zu Gott. Wir sind wieder genau an dem Punkt, wo wir vor unserer Erlösung waren. Wir denken nämlich, wir können es dann jetzt ja ohne ihn, weil wir jetzt ja seine Kraft schon irgendwie haben. Wir klammern die Beziehung zu ihm aus und das Leben mit ihm und seinen Willen und entscheiden wieder selber. Und das andere Problem ist, es wird nicht funktionieren. Jedenfalls nicht immer. Es sei denn, es deckt sich doch zwischendurch mal mit Gottes Willen. Selbst da ist Gott manchmal noch gnädig und dient Menschen, weil er den Menschen dienen und helfen will, obwohl der Kandidat, mit dem er das machen will, eigentlich gerade sein eigenes Ding dreht. Gott ist echt großherzig. Ich erinnere mich in meiner Jugendzeit, kurz nach meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, habe ich mal ein Buch gelesen über einen Missionar irgendwo in Asien. Fragt mich, ich weiß nicht mal mehr, wo das war. Der hat Wahnsinnsdinger mit Gott erlebt. Ja? Also wo Menschen befreit und geheilt wurden. Also so Wunder, wie man denkt, so, oh, das möchte ich auch unbedingt mal erleben. Ich war eine Geschichte bei, wo er für jemanden krankes Gebet hat. Vorher ein paar Mal den Menschen schon von Evangelium erzählt und davon, dass Gott heilt und befreit und so. Und ist hingegangen, hat für ich meine, es war ein Kind gebetet, das gesund wird. Und ist dann irgendwie nach einem Tag oder zwei Tagen dann wieder in der Gegend vorbeigekommen, hat gefragt, und wie geht es denn dem Kind? Und die haben ihn ganz entgeistert angeguckt, weil ihm nicht klar war, dass das Kind auf jeden Fall gesund sein würde. Also, dass er überhaupt nachfragen musste. So nach dem Motto, wieso fragst du uns? Natürlich gesund. Ja, also so auf dieser Ebene hat sich das irgendwie bewegt, wenn man es in Ebenen einteilen will. Ist eigentlich gar nicht gesund. Aber mich hat das damals wahnsinnig beeindruckt. Und irgendwo in dieser Geschichte kam der Punkt, wo dieser Mensch nicht mehr Gottes Wege gegangen ist. In verschiedenen Lebensbereichen. Und die Wunder haben trotzdem noch stattgefunden. Und ich habe mir erst gedacht, das kann nicht sein. Wie kann Gott diesem Menschen das durchgehen lassen? Unglaublich, der war völlig neben der Spur in diesen Lebensbereichen. Ich weiß nicht mal mehr, worum es sich gehandelt hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, dass er irgendwie da völlig aus dem Ruder lief, auch offensichtlich aus dem Ruder lief. Und gleichzeitig gebraucht Gott ihn trotzdem mit übernatürlicher Kraft, um anderen Menschen weiter zu dienen und zu begegnen. Also, Mann, ist das gut, dass ich nicht Gott bin. Ich hätte schon längst die Reißleine gezogen. Ja, Gottes Gnade ist größer. Nein, Gottes Kraft steht nicht in unserer Hand für unsere Zwecke und unsere Ideen zur Verfügung. Wir setzen sie ein nach seinem Plan und seinem Willen. Wir verfügen nicht über seine Kraft, so nach dem Motto, jetzt habe ich seine Kraft, ich nehme die Tasche und marschiere damit mal los. Gott kann machen, was er will. Es bleibt Gottes Kraft. Und er setzt sie ein, wie er es will. Und wir dürfen uns da einklinken und nach dem, was er uns aufträgt und was er uns zeigt, dürfen wir mit seiner Kraft dann auch mit Autorität unterwegs sein, um Menschen damit zu dienen. Wie kommt es, dass, wer war es, Petrus und Johannes an den Eingang vom Tempel kommen, da sitzt ein gelähmter Mann. Wie kommt es, dass sie sich hinstellen können und sagen können, Silber und Gold haben wir nicht? Das ist mir klar, soweit kann ich das auch noch. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Also, das passt in meinen Kopf nicht rein. Ich weiß nicht, ob es in deinen auch nicht. Bin ich wenigstens nicht alleine mit. Das passt in meinen Kopf nicht rein. Aber das ist mein Gott. Irgendwas haben Petrus und Johannes von der Kraft Gottes und von dem Willen Gottes verstanden, dass sie mit dieser Überzeugung seine Kraft so zum Einsatz bringen konnten. Und ich sage ganz bewusst, sie haben nicht nur etwas von Gottes Kraft verstanden, sondern auch etwas von Gottes Willen. Denn man kann die beiden nicht voneinander trennen. Du kannst sie nicht entkoppeln und sagen, ich nehme nur die Kraft und mach mein Ding. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne an den Punkt kommen, wo sie waren. Es wäre falsch rum zu denken, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht perfekt genug, ich habe meine Problemchen, meine Sorgen und man weiß ja nie so genau, ob die eigenen Motive wirklich rein sind, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass da irgendwo noch so ein Hintergedanke irgendwo hinterherhinkt. Also lasse ich das lieber bleiben mit der Kraft Gottes. Bevor ich nachher noch was mache, was er nicht will. Wenn ich das Wort Gottes lese, und im Neuen Testament kommt Kraft Gottes echt häufig vor. Ich meine, ich habe um die 80 Bibelstellen gefunden, wo tatsächlich auch das Wort Kraft verwendet wird. Wir haben ja auch einige Ereignisse, die einfach berichtet werden, wo Kraft Gottes stattfindet, aber nicht mit Kraft Gottes bezeichnet wird. Ja, also wenn Jesus losgeht und jemanden heilt, steht da nicht immer was von der Kraft Gottes, aber es ist natürlich immer durch die Kraft Gottes. Ja, also das Bild von Kraft Gottes ist mehr als nur die Anzahl der Worte oder Anzahl Stellen, wo das Wort Kraft Gottes vorkommt. Paulus schreibt mal einen ganz interessanten Satz an die Korinther. Und zwar sagt er den Korinthern, ich bin zu euch nicht mit Worten von menschlicher, starker, toller Weisheit und Überzeugungskraft gekommen, damit ihr glaubt, sondern ich bin einfach nur mit einer ganz simplen Botschaft vom Kreuz gekommen und mit Erweisung der Kraft des Geistes, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern worauf beruhe? Auf Gottes Weisheit? Nein, nicht auf Gottes Weisheit. Auf Gottes Kraft. Oh, aber das ist gefährlich. Das könnte ja in die Richtung gehen, dass wir unseren Glauben auf Erfahrungen aufbauen und Erlebnisse und womöglich Emotionen. Und dass die nicht sicher und tragfähig sind, das wissen wir ja. Aber Paulus schreibt ja auch nicht auf irgendwelche Erlebnisse, sondern auf Gottes Kraft. Mit anderen Worten, ich drehe das Ganze jetzt mal und gucke das von der anderen Seite an. Evangelium ohne Kraft ist kein Evangelium im eigentlichen Sinn des Wortes. Denn Evangelium heißt gute Nachricht. Und gute Nachricht findet da statt, wo sie mein Leben verändern kann. Oder? Gute Nachricht. Du bekommst ein Auto mit 300 PS, stell dich da vorne vor die Tür. Super Nachricht. Kein Benzin drin, keine Versicherung, keine Steuern, vielleicht habe ich keinen Führerschein, was weiß ich. Nützt mir gar nichts. Es nützt mir erst was in dem Augenblick, wo die Kraft mich in diesem Auto von A nach B transportiert. Und das mit Evangelium ganz genauso. Mit der Botschaft davon, dass wir mit Gott versöhnt werden dürfen und dass er einen Heilsplan für unser Leben hat. Das hat mit Gottes Kraft zu tun. Gottes Kraft, die uns erhält, steht schon jedem zur Verfügung. Das ist nur eine Verständnisfrage, zu erkennen, dass das von Gott ist. Aber nicht eine überzeugend total geniale neue Nachricht im Sinne von, oh, das wusste ich eigentlich, ich dachte, es zerfällt alles. Dass Gott uns versöhnen will und uns heil machen will und gute Gedanken und gute Pläne für unser Leben hat, wird dann relevant, wenn sie auch praktisch umsetzbar für uns werden. Was nützen mir Gottes gute Gedanken und Pläne, wenn sie nicht irgendwie in mein Leben hineinkommen und mein Leben verändern? Was nützt mir Gottes Kraft, wenn sie nicht mein Leben erneuert, meine Lebensumstände bewegt, meine Krankheiten heilt? Was nützt sie mir dann? Und was nützt mir Gottes Kraft als Christ, wenn ich zu anderen Menschen hin unterwegs bin und ihnen Evangelium bringen will, aber die Kraft keine Hände und Füße kriegt? Im Nachdenken über dieses Thema, gerade an der Stelle, wo ich nochmal auf diesen Gelähmten am Eingang zum Tempel getroffen bin, habe ich mich nochmal gefragt, mit wie viel Kraft präsentieren wir eigentlich die gute Nachricht? Also, ich finde, und ich rede jetzt mal nur für mich, nicht für uns als Gemeinde, sondern erstmal nur für mich, mit viel zu wenig Kraft. Mit viel zu wenig klarer Überzeugung und auch praktischem Gehen in Evangelium bringt Lebensveränderung. Durch natürliche Hilfe und Liebe, die wir bringen, weil Gottes Liebe uns motiviert, und durch übernatürliche Kraft Gottes, weil er mehr tun kann als das, was wir alleine können. Und erst da wird doch wirklich auch Gott sichtbar, oder? Wo es mehr ist als das, was wir alleine können. Wo unsere Liebe größer und stärker ist als das, was ein natürlicher Mensch hinkriegt. Und wo Gottes Kraft übernatürlich wirksam wird, wo wir keine Hilfe mehr anbieten können. Ich brauche mehr davon. Und dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, tiefer, höher, weiter, manchmal denkt man so, oh, ja, Ich will wirklich tiefer, höher und weiter mit Gott. Mehr von ihm in meinem Leben. Mehr von seiner Kraft, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinen Zeichen und Wundern, mehr Mut und mehr Verständnis von dem, was Gott auch in konkreten Situationen tun will, um dann diese Dinge auch auf den Weg zu bringen und Menschen auch mit Kraft Gottes zu dienen und zu begegnen. Ich glaube, wir haben immer noch denselben Gott, dem Petrus und Johannes damals gefolgt sind und dem ein Paulus gefolgt ist, der die Welt verändert hat. Ist derselbe. Und wir dürfen ihm folgen. Ich hoffe, ihr habt genauso Sehnsucht nach Gottes Kraft wie ich, dann können wir das zusammen machen. Es ist ermutigender und hilfreicher, wenn man da nicht alleine steht. Aber da bin ich von überzeugt, dass ihr da mit mir seid. Genau. 5 Minuten noch, bis euer Treffen anfängt. Das wird knapp. Ja? Was? 2 Minuten brauche ich noch. Wofür? Okay. Geistesgaben machen wir nächstes Mal. Amen. So.